Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Heute habe ich einen Schreiner zu Gast oder wie man in anderen Ecken Deutschlands sagt, einen Tischler. Frank Baumann hat vor 7 Jahren in etwa angefangen, mediale Wahrnehmungen zu haben. Und was macht ein Tischler, wenn er plötzlich mit Verstorbenen spricht oder Heilenergie durch sich fließen spürt? Ein sehr spannender Weg, ein sehr spannender Typ. Ich durfte Frank in meinen Workshops schon kennenlernen und freue mich heute auf unser Gespräch. Hallo lieber Frank, ich freue mich, dass du meine Einladung bei Geistreich am Samstag dabei zu sein angenommen hast.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und schön, dass wir die Themen miteinander bewegen können.
Ja, und es ist, glaube ich, ein Thema auch, was hier im Mittelpunkt steht, über das du eine Menge sagen kannst. Und es gibt viele Menschen, die kommen in Wahrnehmungen, nenne ich das jetzt mal. Und es passieren Dinge und sie kommen in Wahrnehmungen und wissen nicht so wirklich damit umzugehen und machen sich irgendwo auf den Weg. Für manche verläuft der Weg sich im Nichts, für andere stehen da Riesenkarrieren irgendwo am Ende. Und ja, du befindest dich auf so einem Weg, ne? Die Wahrnehmungen kommen zu dir und du gibst sie weiter.
Ja.
Und ich finde das wahnsinnig interessant, weil ich dich ein Stück weit auch begleiten durfte auf diesem Weg. Wir haben uns in einem meiner Workshops kennengelernt und mir war da schon total von vornherein klar, da ist ein Wahnsinnspotenzial, ne, was durch dich arbeitet oder mit dir arbeitet, was immer dieses Potenzial ist, was dahinter steht. Und ich habe dann vor einiger Zeit, ist noch gar nicht so lange her, bist du mir immer wieder in deinen Gedanken gekreist und dann, wie der Zufall in Anführungsstrichen es will, hast du dich bei mir gemeldet, ne? Und dann habe ich gesagt, lass uns doch einfach mal vor der Kamera sprechen, um einen Raum zu öffnen und unsere Gedanken zu teilen und ein Stück ja deines Weges mitzuerleben. Das Besondere ist ja bei dir, du kommst aus einem sehr bodenständigen Umfeld, ne? Ähnlich, wir sind ja quasi
in der
Nachbarschaft groß geworden. Ne? Ja. Du in Warburg, ich in Blomberg, in Lippe. Also da liegen nur, es ist nicht mal eine Stunde Autofahrt dazwischen. Und das ist eine sehr geerdete, stoische Umgebung. Ne? Und ich fand das total spannend. Da ist ein Mann, der ist eigentlich Tischler, Schreiner. Ja. Wie sagt man eigentlich bei euch? Tischler oder Schreiner in Warburg?
Also eigentlich in der Gegend sagt man Tischler, aber bei uns in der Familie hieß es immer Schreiner.
Ja.
Und deswegen bezeichnete ich mich auch immer als Schreiner. Ja, genau.
Ja. Genau. Ja, du hast dein Leben lang mit deinen Händen gearbeitet, ne, und mit erdendem Material, mit Bäumen, mit Holz zu tun gehabt. Ne, und da liegt das nicht unbedingt so nahe, dass man sich mit Medialität plötzlich auseinandersetzen darf.
Das stimmt.
Und wie hat das für dich angefangen?
Ja, das war eine ganz interessante Geschichte. Ich war zu der Zeit, das war 2019 oder sowas, oder 2018 tatsächlich, wollte ich meinen Betrieb vergrößern. Und ich hatte mir Gedanken gemacht. Und wenn man so große Investitionen plant, dann ist es immer gut, wenn man einen gut ausgearbeiteten Plan hat dafür. So habe ich das zumindest in meinem Leben erfahren dürfen. Und ich wollte damals tatsächlich jemanden zur Hilfe holen. Und der wurde mir von einer Freundin empfohlen. Das war eine Frau aus Ostdeutschland, die eben auch solche zielgeführten Coachings macht für Entwicklungen in Betrieben und so weiter. Also die hatte ein ganz großes Spektrum. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass sie eben auch ein Medium ist. Und ich lud sie zu mir ein in den Betrieb und wir machten also so ein Wochenendcoaching, weil da sind meine Mitarbeiter nicht da. Wir wollten also im Betrieb auch arbeiten. Und das war samstags, sonntags dann quasi angesetzt. Und das lief auch alles. Wir hatten im Prinzip Sonntagmittag die Planung stehen und wir hatten eine ganze Menge wirklich erarbeitet. Die Schritte waren klar. Und dann hat sie mich gefragt, bist du offen für eine Abschlussmeditation? Und ich so, ja, ich habe nichts dagegen. Ich hatte bis dahin mit Meditation nichts zu tun. Also ich war so bodenständig, so und habe gesagt, okay, das hat sich im Nachhinein in vielen Fällen für mich genauso bewahrheitet. Dieses Herangehen wie jemand, der frisch ins Wasser geschmissen wird, Keine Ahnung. Jedenfalls hat sie mit mir eine Meditation gemacht. Heute weiß ich, dass die in vielen spirituellen Kreisen oder in den wahrnehmenden Kreisen, dass die sehr klassisch ist. Also man wird quasi durch eine Landschaft geführt, man schließt die Augen und man geht dann unter der Leitung des Meditationscoaches, geht man dann quasi irgendwann am Fluss entlang und dann ist da eine Brücke und über diese Brücke muss man gehen und man kann da drüber gehen und dann schauen, was auf der anderen Seite war. Und das war spannend. Also einfach, da standen wirklich, und ich kenne viele, man kannte zu dem Zeitpunkt auch schon viele Menschen, die quasi in die andere Seite gewechselt sind, also dieses irdische Leben hinter sich gelassen hatten. Und das war absolut frappierend. Also wirklich da eine ganze Menge Menschen lebendig. Und also die waren für mich vollkommen klar wahrnehmbar. Jeder einzelne von ihnen. Und ich habe nur die Stimmen nicht gehört, sondern ich habe sie einfach gesehen. Und sie waren ausnahmslos in einer perfekten Verfassung und wirkten auch irgendwie glücklich, mich zu sehen. Und das war im Prinzip so der Anstoß, wo dann dieser Coach gesagt hat, du, ich würde dir empfehlen, dich mal auf folgender Homepage umzusehen. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt relativ ungebunden und hatte also meine Firma, aber habe mich dann quasi zu dem ersten Kurs dann angemeldet. Und das war eine spannende Reise seitdem. Genau.
War das was du in deinem Umfeld thematisieren konntest? Ich frage aus dem Grund, weil aufgrund der geografischen Lage, ne, das ist so noch so ein vergessenes Gebiet irgendwie in Deutschland, was so diese Art von Entwicklung angeht, ne, und zum anderen natürlich auch, ja, du kommst aus so einem klassischen Männerberuf eigentlich, ne, und ist ja auch recht ungewöhnlich, ne?
Dass ich dann komme so aus einem Männerberuf, aus einem Männerhaushalt. Mein Vater war Schmiedemeister, selbstständig. Und es ging eigentlich immer um Matter to Matter. Also es war immer, man musste irgendwie funktionieren und das war es so. Und für die Themen, die man sicherlich als Kind, war ich sicherlich auch jemand, der so viele Seiten hatte, aber eben auch eine sehr wahrnehmende Seite schon hatte. Aber das wurde im Prinzip unterdrückt. Auch von mir selbst. Also nicht, kann jetzt nicht sagen, ich bin ein Opfer von irgendwas, sondern ich wollte da reinpassen natürlich. Ne?
Ja. Und
das Ding ist halt, das zu kommunizieren, dass man da plötzlich zu einem Channeling-Seminar fährt. Ich habe das erstmal aus reiner Spielfreude getan. Ich bin da hingefahren, habe gedacht, okay, ich habe mich auch genauso vorgestellt. Ich habe gesagt, hallo, ich bin Frank Tischler und ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll, so nach dem Motto. Und dann meinte diejenige, die den Kurs damals geleitet hat, oh, wir werden schon sehen, was du hier sollst. Es ist noch nie einer umsonst gekommen, so ungefähr. Ja, und es war dann sehr frappierend. Also das zu kommunizieren in meinem damaligen Umfeld war nahezu unmöglich. Also habe ich gedacht. Ich wurde später eines Besseren belehrt, aber zu dem Zeitpunkt war das für mich nicht denkbar. Also man kann sicherlich alles kommunizieren, wenn man bereit ist, eben auch die Folgen zu akzeptieren, die das hat.
Ja.
Ich war zu dem Zeitpunkt schon 30 Jahre auf der Comedy-Bühne mit bei anderen Mitstreitern. Wir haben also hier in der Region eigentlich alle Orte bespielt. Und ja, das ist eine Wende, die passt so gar nicht so richtig da rein. Ne? Genau. Das ist
ja witzig. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht von dir.
Ja.
Ich habe ja auch ein früheres Leben als Stand-up-Comedian hier in Los Angeles gehabt. Ne? In den Anfang der 90er. Ja, doch, von 1900, ich habe direkt angefangen, als ich hierher kam. 91 bin ich hierher gekommen, 92 habe ich das erste Mal mit einer Improvisationsgruppe auf der Bühne gestanden, auf Englisch. Totale Blamage, aber ich hatte damals eine Mitbewohnerin, die war Comedy-Lehrerin und ich ging durch eine Trennung, ne, und die hat gesehen, wie ich mich damals da gequält habe mit meinem Liebeskummer, und die sagt, du musst mal mitkommen hier. Und das war für mich so ein zündender Abend irgendwie, wo ich gedacht habe, das mache ich jetzt. Und das habe ich so bis, sag mal so 98 oder so vielleicht, 97, habe ich das durchgezogen, aber es ist einfach schwierig gewesen, dann hier auch in so einem Umfeld wie Los Angeles damit zu bestehen, wenn es nicht die Muttersprache ist. Ne? Und genau. Aber cool, ja, finde ich total spannend.
Ja, also wir waren, sage ich mal, klein, also im kleinen Raum, das betraf hauptsächlich den Kreis Höxter, waren wir ziemlich erfolgreich, so, ne? Bis vor 4 Jahren oder so, als das mit Corona losging, oder 3 Jahre, haben wir vielleicht den letzten Auftritt da gehabt. Ne?
Ach, so lange hast du das noch gemacht?
Genau, ja.
Wow. Ja, witzig.
Wir haben es 30 Jahre gemacht, auf jeden Fall zu dritt. Ne? Ja, sehr spannende Zeit. Und wir sind am Anfang natürlich auch reichliche Blamagen eingefahren. Aber die Freude hat uns das irgendwie nicht genommen. Wir sind dann trotzdem dabei geblieben. Ne? Ja.
Ja, ja, also die wichtige Lektion.
Also, im Übrigen, noch mal, darf ich kurz noch was dazu sagen?
Ja, klar.
Dieses auf der Bühne stehen, und ich weiß, dass wir Anteile von 50% Improvisation hatten teilweise. Ne? Wir hatten also uns so eine Schnur vorgeschrieben, wohin das Ganze, wohin die Reise in einem speziellen Kontext gehen sollte, und hatten da ein paar Stichworte. Aber das Thema, das ist mir nachher in den ganzen medialen Schulungen bewusst geworden, dass dieses Channeling schon immer stattgefunden hatte.
Ja.
Also auf der Bühne, das war teilweise frappierend. Wir wussten nachher nicht mehr, wenn die Nummer zu Ende war, wo kam das her? Was waren das für Gags? Oder welchen ja. Bezug haben wir plötzlich gefunden zum Publikum, den wir nie geahnt hätten und der wirklich dann auch voll ins Schwarze getroffen hat? So, ne? Und ich war dann wirklich von den Channelings, und da wusste ich, ich habe das im Prinzip schon immer gemacht. Ne? Und das ist eigentlich das Spannende dabei, dass man da nicht plötzlich eine Büchse aufmacht, sondern dass man das eigentlich sein ganzes Leben schon irgendwie genutzt hat, aber immer nur für einen speziellen Fall oder sowas. Ne? Und das fand ich...
Also ich kann auch rückblickend sagen, dieses Improvisationstheater insbesondere, ne, das zwingt dich ja zu einer Art von Hingabe. Ne? A, erfordert es totalen Mut. Ne? Du machst dich komplett nackig auf der Bühne, weil ja. du weißt nicht, was im nächsten Moment kommt, was dein Gegenüber sagt und was aus dir herauskommt. Da kann der Kopf, darf da gar nicht im Spiel sein, weil mit Überlegung kommt man da nicht weit. Ich muss sagen, ich bin da nicht so die super Leuchte gewesen, ne? Weil ich einfach viel zu viel Schiss hatte, ganz ehrlich. Aber ich hatte zwei Menschen in einer Gruppe, mit der ich ungefähr 2 Jahre lang an einem Theater in Burbank in Kalifornien gespielt habe. Und das eine, die ist weltberühmt geworden, Emilia Kincaid, Tierkommunikatorin. Mhm. Und das andere ist Tom Sharp, nicht der Autor, sondern auch ein wahnsinnig talentierter junger Mann damals, ein Genie, aber leider, wie das oft bei Genie ist, nicht überlebensfähig. Mhm. Der war einfach nicht so, der konnte das nicht so umsetzen dann ins Geschäft. Ne? Die Emilia hat das dann sehr brillant geschafft. Ne? Die war ja eigentlich Horrorschauspielerin, aber hat diese Leidenschaft gehabt der Tierkommunikation. Und die hat mir das auch mal erklärt, das ist geboren durch Improvisationstheater. Da habe ich plötzlich gemerkt, da spricht etwas durch mich und das kann ich lenken, ob das witzig ist oder ob das jetzt ernsthaft ist. Die macht ja heute auch noch Tierkommunikation, heute macht sie kein Improv mehr. Aber mir ist es auch sehr zugute gekommen. Ne, dieses Vertrauen, was ich da gelernt habe, das brauchst du als Medium. Und das geht gar nicht ohne.
Ja. Also das sehe ich auch so. Auf jeden Fall ging das dann quasi, das hat eine Synchronisation ergeben dann in diesen ganzen Wahrnehmungen, beziehungsweise in der Übersetzung in Wort. Das war im Prinzip das, was ich über viele Jahre geschult hatte bei mir, dass das, was man wahrnimmt, dass man das in Worte übersetzen kann. Und das ist das Entscheidende gewesen. Es ist eben das Entscheidende, wenn man mit Menschen arbeitet, dass man ihnen die Worte geben kann, die dann ja im Prinzip als Frequenz im Feld wahrnehmbar sind. Die müssen ja übersetzt werden. Ne? Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Frequenzen nonverbal weiterzumachen, was ich auch im Trance-Healing mache. Da ist sicherlich eine Menge an Energie, die dann auch noch ungefilterter fließen kann. Aber letztlich ist doch diese sprachbasierte Arbeit mit den Menschen doch sehr wichtig auch, finde ich. Also, und das hat offensichtlich gut geklappt. Also da war ich, ja. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wenn ich das hier als Anekdote einführen darf, als ich an dieser medialen Schule in Schleswig-Holstein war und hatte dann, da war das erste Seminar quasi, der erste Teil des Channeling-Blocks war quasi beendet nach 4 Tagen. Und dann war an dieser Schule traditionsgemäß, dass alle Kurse, die gerade dort gearbeitet hatten, an einem Sonntagmittag einen spirituellen Gottesdienst veranstaltet haben. Und der war nach dem englischen Vorbild, also nach dem Arthur Findlay College oder so. Diese Blaupause lag da zugrunde. Und dann gab es eben ein Spoken Word und ich war ja der Frischling überhaupt da. Und in dem Moment hat die Amara Yashur, die Schule damals geleitet hat, entschieden, du Frank, du machst das Spoken Word. Und ich wusste ja noch nicht mal, was das war. Also ich bin ja in diesen Bereich überhaupt noch gar nicht eingetaucht. Und weil ich eben Bühnen erfahren war, habe ich gedacht, okay, mir kann eigentlich nichts passieren. Das wusste ich eigentlich immer, ne? Und dann mache ich das Spoken Word. Und dann habe ich mir das erklären lassen. Das Spoken Word ist quasi, du gehst auf die Bühne und holst aus dem Moment, ohne dich in irgendeiner Weise vorbereitet zu haben, ein Channeling für alle. Und dann habe ich dann am Anfang doch irgendwie ein bisschen Muffe gehabt, weil ich gedacht habe, was machst du, wenn du da stehst und kommt nichts? Aber es war dann ganz irre, dieser Moment, das waren keine 10 Minuten, es waren vielleicht 7, 8 Minuten Channeling. Ich bin da wirklich mit schlotternden Beinen, nicht weil ich Angst hatte, auf die Bühne gegangen, sondern einfach weil diese Energie, diese Frequenz da war. Also das war so irre, die Intention tatsächlich sich zur Verfügung zu stellen, sich in den Dienst zu stellen für diese Frequenz, die in dem Moment durch mich durchgehen wollte, war dermaßen spontan da. Und ich habe dann irgendwie 7, 8 Minuten gesprochen und ich kann dir nicht sagen, was ich gesprochen habe, tatsächlich nicht. Und das war dann so, das Publikum, das waren vielleicht 40 Teilnehmer damals, mehr waren das gar nicht, waren tatsächlich größtenteils in Tränen vor Rührung oder keine Ahnung. Und ich bin quasi wieder zu mir gekommen, habe gedacht, was war das jetzt? Ne? Und dann war das auch für mich, war das wieder vorbei. Dann war diese Frequenz auch weg und das war schon sehr bemerkenswert. Also ich hatte mehrere solcher Momente und das ist.
Ja, und das sind so die ganz wertvollen Momente. Ne? Ich hatte jetzt vor nicht allzu langer Zeit so einen Moment. Da habe ich eine Podcast-Episode alleine aufgezeichnet, Gedankenblitze, die erste dieses Jahr, wo ich allein war. Und da ging es um das Thema Annehmen. Und ich hatte mir im Vorfeld wahnsinnig viel Gedanken gemacht, was mache ich denn jetzt für ein Thema und wie gehe ich daran? Und hatte mir schon Bücher für Buchtipps und sowas zurechtgelegt. Ne? Ja. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl an dem Tag, das wirkt alles nicht authentisch. Was ich hier versuche zu fabrizieren, das wird nicht funktionieren und es bringt mir keine Freude. Und dann habe ich einfach mal 5 Minuten meditiert und habe meine Kamera angemacht, habe mich hingesetzt und ich wusste, das ist das Thema. Und es geht um, und das kam dann einfach. Ne? Und ich habe es mir ehrlich gesagt gar nicht selber angehört danach. Ich habe die Maika, die den Podcast schneidet, die hat das dann gekriegt. Ich habe noch eine Meditation separat aufgezeichnet und die hat das alles zusammengefügt und hat dann gesagt, du, das ist total super geworden. Ich bin total berührt. Du musst dir das mal anhören. Aber ich finde das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre mir nicht so gerne selber zu. Ich kann das, ne, aber es fällt mir schwer. Ich habe es dann tatsächlich erst gemacht, als es schon lief und das Feedback kam. Und da habe ich gedacht, ja, zum Glück habe ich nicht diese fabrizierten Gedanken dort reingebracht, sondern ich habe es einfach fließen lassen. Ne, und das war goldrichtig in dem Moment. Ne?
Genau. Also was ich dann im Nachgang noch gemacht habe, weil mir diese Arbeit scheinbar relativ leicht fiel, die Schule, das Beyond Borders College hatte damals, oder hat sie immer noch, eine Facebook-Gruppe, wo es mir ermöglicht wurde, einfach ein Angebot einzustellen, dass sich Menschen melden können darauf, dass ich denen quasi ein persönliches Channeling mache. Und diese Arbeit habe ich im Übrigen geliebt. Also die habe ich von 2019 bis fast 23, 24 gemacht, dass ich mir immer wieder die Zeit genommen habe und bin derzeit, weiß ich nicht, 150 Channelings bestimmt gemacht in der Zeit. Und die liefen dann, also bis dass ich mich dann so eingeschossen hatte, am liebsten so ab, dass ich mich irgendwo in einem Wald spazierengehend aufgemacht habe und habe mein Handy genommen und auf Sprachmemo gestellt und habe dann einfach, ich hatte nur einen Namen. Ich wusste dann natürlich, dass es ein Mann oder eine Frau ist, aber ich hatte nur einen Namen und bin dann quasi da reingegangen und hatte mir ein paar Fragen im Vorfeld immer, die stelle ich mir dann auch, während ich dann gehe, und habe das dann einfach so raus, und teilweise hat mich das so geleitet auf dieser kurzen Wanderung, das waren dann vielleicht 30 Minuten, die ich dann dafür aufgewandt habe, und ich musste mich erstmal orientieren, wo bin ich denn jetzt, weil dieses Channeling oder diese Frequenz, an die ich mich da angeschlossen hatte oder für die ich mich geöffnet hatte, sie wahrzunehmen, hat mich da geleitet. Und ich habe teilweise Dinge aus der Umgebung mit einfließen lassen. Also ich habe quasi da ein holographisches Reading gemacht sozusagen. Und teilweise total verblüffende Sachen dabei rausgekommen. Also es war dann immer verbunden, wer ein Reading bekommt, musste eben auch ein Feedback geben. Das war obligatorisch. Und da waren teilweise sehr berührende Feedbacks dabei. Aber es war auch witzig. Ich hatte mehrere Personen, die gesagt haben, du, tut mir leid, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und das war so witzig, weil Amara, die damals noch lebte, las diesen Chat mit und hat dann zwischendurch mir Nachrichten geschrieben, so nach dem Motto, du hast voll ins Schwarze getroffen, die will das bloß nicht wissen oder keine Ahnung, sowas. Und witzigerweise waren da ein paar Personen dabei, die nach einem halben Jahr mir nochmal geschrieben haben und haben gesagt, wow, jetzt gerade kapiere ich erst, worum es wirklich ging und du hast damals absolut richtig wahrgenommen. Ne? Und das ist auch spannend, weil das schult einen da drin, dass erstmal das, was du wahrnimmst, ist erstmal, was du wahrnimmst. Ob das jetzt richtig oder falsch bewertet wird, das ist einfach da. Ich war mir sehr bewusst, dass ich kein Zeug irgendwie erfinde oder so dafür. Dann hätte ich mir das verboten, wenn ich damit angefangen hätte, irgendwelche Stories zu erzählen. Aber das hat mir im Nachhinein dann immer so das Gefühl gegeben, okay, du kannst weitermachen. Es ist für jeden irgendwie was Berührendes oder etwas Veränderndes oder etwas Hinweisendes oder oder etwas Erinnerndes, würde ich fast sagen, dabei. Ne? Weil es ging ganz oft um die Wege, die die Menschen beschreiten, um die Authentizität, die sie nicht leben, um bestimmte Dinge, die sich sehr, sehr konzentriert anfühlen, auch im Körper. Dinge, die nicht frei fließen können, wo das Leben quasi, wo in Verhinderungsstrukturen gelebt wird, einfach um bestimmte Ängste nicht zu durchleben, werden bestimmte Sachen im Leben einfach ausgeklammert. Und dann kann man nicht sein volles Potenzial, seine volle Freude leben. Oder wenn man zum Beispiel immer, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn man homosexuell ist und man kann das tatsächlich nicht leben vom Umfeld. Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich homosexuell gewesen wäre, in meinem Umfeld, in dem ich groß geworden wäre, das wäre für mich erstmal eine Katastrophe gewesen, da überhaupt ein Coming-out zu haben in den jungen Jahren. Und es gibt tatsächlich Menschen heute immer noch, das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, aber es gibt in ganz vielen Lebensläufen ähnliche Geschichten, die nicht gelebt werden, weil die Bewertung von außen noch drauf liegt oder man selber vielleicht auch diese Bewertung da drauf liegen hat. Und das ist sehr spannend. Und das zu fühlen, das ist schon, also da weiß ich, wie sich das anfühlt, ne? wenn ich in so ein Reading gehe, ja.
Um jetzt nochmal auf dich zurückzukommen, du hast ja auch Kinder, ne?
Ich habe zwei Töchter, genau.
Die Zwillinge, glaube ich sogar, ne?
Zwillinge sind die Ältesten, ja.
Ja.
Genau, die sind jetzt ja 34, ja.
Wie sind die denn damit umgegangen, als du mit solchen Wahrnehmungen plötzlich in die Tür gefallen bist?
Also ich habe ja einige Turbulenzen mit den Kindern durch. Ich habe also eine Trennung gehabt, da waren die Kinder noch relativ jung. Und deswegen, ich sag mal, auf der einen Seite ist es eine sehr große Polarität da. Auf der einen Seite lieben wir uns und ich liebe meine Kinder tatsächlich von ganzem Herzen. Und auf der anderen Seite ist es so gewesen, dass ich eine ganze Zeit lang eben diese Täterrolle angenommen habe. Und das schafft bestimmte Strukturen oder bestimmte Denkstrukturen oder bestimmte Verhaltensmuster im Verhalten miteinander. Und sicherlich ist die Skepsis immer groß, was Vatern gerade anfängt. So, ne? Also ich habe in meinem Leben einige Kehrtwendungen gemacht und meine Kinder waren, je älter sie wurde, umso skeptischer waren sie sozusagen. Und ich habe jetzt im Moment eine Tochter, mit der ich da relativ viel drüber reden kann, was auch eigentlich ein wunderbares Geschenk ist. Und dann habe ich, die anderen beiden sind im Grunde, ja, die eine kratzt so das Thema, die andere will da eigentlich auch gar nichts von wissen. So, das ist ganz spannend. Aber ich bin nicht dazu da, um meinen Kindern das nahe zu bringen, sondern ich lebe mein Leben. Ich möchte so authentisch wie möglich leben. Und das gehört eben jetzt für mich unverbrüchlich dazu. Das ist einfach so. Ne? Genau. Aber meine Kinder hatten sicherlich da große Schwierigkeiten. das zu
verändern. Ja, ist ja auch nicht verwunderlich. Ich glaube, das geht vielen Menschen so. Ne? Ich erlebe es in meinen Workshops, da ist immer eine Person dabei, die mich irgendwie beiseite nimmt und sagt, ich kann zu Hause nicht darüber reden, weder mit Mann oder mit Frau noch mit Kindern. Und wie kann ich damit umgehen? Das ist, glaube ich, auch schon ganz schön schwierig, wenn man ganz alleine steht.
Ich hab eine wunderbare Geschichte damit erlebt. Und zwar, ich weiß noch, als ich in der Ausbildung für Jenseitskontakte war, da war ich vielleicht schon ein halbes Jahr in dieser Ausbildung drin. Und das funktionierte gut. Also, und dann hatte ich bei mir zu Hause morgens in den frühen Morgenstunden einen der, wie soll ich sagen, klarsten Kontakte, den ich jemals gehabt habe, von einer Tochter eines Freundes, die im jugendlichen Alter irgendwie bei einem Unfall ums Leben kam und die mir wirklich glasklar erzählt hat, was ich ihrem Vater zu erzählen hätte. Und du musst dir vorstellen, ihr Vater war ein Kunde von mir, als Tischler, also als Schreiner. Und wie geneigt war ich wohl, zu ihm zu gehen und ihm zu sagen, du pass auf, ich hatte heute Morgen deine Tochter bei mir. Und sie hat mir aufgetragen, dir folgende Sachen zu übermitteln. Also ich habe mich ein halbes Jahr gequält damit. Beziehungsweise ich merkte auch, diese Frequenz trat immer wieder auf und hat mich gefühlt in den Allerwertesten getreten, so nach dem Motto, was ist los? Ich habe dir den besten Kontakt deines Lebens geliefert und du machst nichts damit. Und wie soll das weitergehen, wenn du Botschaften überbringen willst, dann musst du eben auch Botschaften überbringen, wenn sie unbequem sind. Und dann habe ich mich irgendwann aufgemacht und habe mir den gegriffen und habe ihm das unter vier Augen natürlich gesagt, du so und so. Und das war ein sehr berührender Moment. Und das hat für uns tatsächlich viele, viele tiefe Gespräche geöffnet, also den Raum dafür geöffnet, dass wir ich musste dabei sein, dass er einige Medien angerufen hat und wir telefonische Jenseitskontakte hatten, weil er das Thema dann nachher so faszinierend fand. Von mir selbst wollte er nicht, weil da hat er nicht unbedingt geglaubt, dass ich das richtig mache, aber das fand ich ganz witzig. Also ich fand das ganz süß, dass er mir selber da nicht getraut hat mit meinen Botschaften, aber dass ich dabei sein musste, um das aufzuzeichnen, was für Beweise zum Teil dabei waren und so weiter. Und da hatten wir mehrere solcher Sachen. Also das war tatsächlich für mich ein Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich das mit dem mache, dann kann ich auch komplett mich öffnen und kann das nach außen wirklich darstellen. Und dann fängt das natürlich an. Also wenn du in so einem Dorf lebst, wie ich das damals getan habe, du bist unten, also du bist erstmal unten durch, aber das Schöne bei dem unten durch sein ist, du kannst dir dann auch alles erlauben. Also das ist toll. Also ich war nicht ganz unbeteiligt am öffentlichen Leben, immer mal wieder durch Kabarett und ich hatte auch andere Einzelauftritte, die ich da gemacht habe, immer mal wieder für die Vereine und so weiter. Also man kannte mich dann von ganz vielen verschiedenen Perspektiven und man konnte das nicht so richtig übereinander bringen, was ich dann tat. Aber es war mir dann eigentlich auch dann egal, muss ich sagen.
Ja. Ne? Ja, es ist auch schwierig, ne, für Außenstehende, gerade auch in Deutschland, muss ich sagen, oder im deutschsprachigen Raum generell. Da ist, und ich will das gar nicht werten in irgendeiner Form, aber es ist so ein Schubladendenken da. Die Amerikaner haben das interessanterweise nicht in der Form. Hm. Ja. Und jemand muss einen Titel haben, ne? Der muss ein Label tragen, sonst kann man den nicht in die Schublade bringen. Genau. Und das Schöne ist, ich habe dich vorhin gefragt, wie darf ich dich anmoderieren, ne? Bevor wir gestartet haben, weil da eine gewisse Klarheit irgendwie gewünscht ist auch. Ne? Jemand, der zuhört, der möchte wissen, wer ist denn der Gast und was bringt der mit? Und ich finde es schön, dass du da so durchsegeln kannst, ohne eine ganz klare Rolle für dich jetzt einzunehmen und zu sagen, ich bin jetzt das. Weil du bist ja auch immer noch Tischler nebenbei. Genau. Du hast gesagt, so 30% deiner Zeit verbringst du auch weiterhin mit dieser Arbeit. Und das darf auch sein. Ne? Wir dürfen doch machen, was uns nährt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Dass wir in unserer Authentizität bleiben oder überhaupt reinkommen und machen, was uns nähert.
Ja. Und selbst im Tischler-Dasein habe ich Momente erlebt, die wie Channeln waren. Also wo du, dann bist du halt mit deinem ganzen Körper, du bringst dann quasi eine Frequenz ins Material oder in die Form Und da gab es Tage, wo ich morgens angefangen habe. Ich habe weder gegessen noch irgendwas anderes. Und abends um 7:30 bin ich mehr oder weniger zu mir gekommen und habe gedacht, was war das für ein Tag? Und dann steht da plötzlich ein fertiges Werkstück und du bist voller Freude, weil das ist genau die Art zu leben, wie wir eigentlich leben sollten oder könnten. Das sind wunderbare Momente gewesen. Natürlich gab es auch sämtliche andere Momente im Berufsleben, so, ne, wo man das nicht haben will. Aber das gab es eben auch, ne? Genau.
Ja, ich habe das als Reiseleiter auch gehabt. Ne? Wenn ich mit dem Mikrofon vorne im Bus saß mit 50 Leuten und habe gelabert, was das Zeug hielt, ne, da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich habe ein unglaublich schlechtes Gedächtnis immer gehabt, mein Leben lang. Zahlen und Fakten über die USA, da kannst du mich heute, also es ist peinlich, aber ich muss nach so und so, weiß ich, über 20 Jahre Reiseleitertätigkeit, könnte ich dir jetzt gar nichts mehr sagen. Ne? Aber ja. Ich mache dann den Mund auf und dann kommen da irgendwelche Geschichten zutage, ne, und über Land und Leute und Erfahrungen. Und das hat die Reisen eben, ich habe dann den Leuten immer gesagt, die Zahlen könnt ihr in einem Reiseführer lesen. Ne, da stehen die alle drin. Jeder hat irgendwie einen Reiseführer in der Tasche. Aber das, was ich euch hier erzähle, das steht da nicht drin. Ne, und das hat auch immer funktioniert. Da bin ich immer ganz gut mit gefahren. Und da habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, das ist jetzt von mir was Ausgedachtes, sondern wenn man in so einen Flow kommt, ne, dann merkt man das, ne, und dann sprudelt es einfach.
Genau, ja.
Ja. Ja, du hast ja einmal bei mir im Workshop auch, ich erinnere mich daran, habe ich mit Sabine Melchiori, glaube ich, der Into the Light war das, der letzte, wo du warst.
Ja.
Da hat die Sabine eine Demonstration gegeben vor der Gruppe mit Jenseitskontakten und ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber plötzlich standest du auf und es war zutiefst beeindruckend, was da aus dir rauskam und wie es auch die Person berührt hat, die dort angesprochen wurde. Also du hast einen Jenseitskontakt gemacht, um das hier zu klarifizieren. Und der war sehr, sehr überzeugend.
Das war sehr spannend an dem Tag in deinem Workshop, weil ich habe eigentlich der Sabine zugehört und wie sie da gearbeitet hat und hab versucht, mich da einzutunen, weil man kann im Grunde die Frequenz, die jemand empfängt, mitlesen und man kann mit da reingehen.
Mhm.
Und dann drängelte sich wirklich in mein inneres Sehen, also wirklich ganz glasklar eine Person und immer wieder. Und ich habe dann innerlich gesagt, nein, wir sind, Sabine ist dran und es ist auch nicht meine Bühne, meine Plattform hier, das zu tun. Und der wurde dann immer insistierender und ich bin dann, nachdem Sabine geendet hat, habe ich, glaube ich, kurz zu ihr gesagt, ich muss jetzt aufstehen, weil ich habe diesen Mann bei mir oder diese Frequenz eines Mannes und ich sehe den ganz klar. Ich konnte den ja auch absolut glasklar beschreiben mit Lebensumständen. Ich habe das Haus gesehen mit den einzelnen
Räumen
und der Aufteilung und. Also das war, ja, das war so, bam, der wollte einfach rein, der hatte dann zwar eine Botschaft auch für die Frau, die da war, aber er hatte eben auch eine Botschaft für alle gehabt. Du kannst es dann nicht ausschalten, wenn du hast dich in dem Kontext, da habe ich mich geöffnet für die Wahrnehmung dieser, ich sag's immer, Frequenzen oder sagen wir mal so, dieser Hologramme, die existieren. Dieser belebten Hologramme von Menschen, die einmal hier ein Leben geführt haben, die zeigen sich mir dann. Und wenn das dann der Fall ist, dann weiß ich zumindest, ich muss das eben auch durchgeben. Ich muss dann die Beschreibung oder das, was er sagen will, eben auch durchgeben. Das hilft nichts.
Ja, und gut, da war natürlich der Rahmen dafür da, ne? Aber es gibt natürlich auch Momente, wo es nicht unbedingt angebracht ist. Ich habe mal so eine, ja, ich nenne es jetzt mal schmerzhaft, ne? Das war also doch so ein bisschen auch für mich eine Lehre. Ich bin hier in Venice Beach zum Yoga gegangen für eine Weile. Das gibt es inzwischen nicht mehr, das Yoga-Studio. Und dann ist am Ende der Yogastunde immer Shavasana, die 5 Minuten Ruhe. Und ich habe das gerne genutzt, um meine Kanäle aufzumachen. Ne? Das war für mich so die Übungsstunde. Mal gucken, wer ist denn hier noch im Raum? Was passiert denn hier noch außer den ruhenden Yogis, die da sind. Und da habe ich eine Situation gehabt, da kam tatsächlich auch ein Herr, du beschreibst es sehr schön als Hologramm, ähnlich nehme ich es auch wahr, wenn ich visuelle Eindrücke bekomme. Und sagte mir auch sehr deutlich, mein Bruder liegt da vorne, ne, und ich würde gerne Folgendes für ihn durchgeben. Ne, und dann habe ich gedacht, das kann ich doch jetzt nicht machen. Ich kann doch jetzt nicht hier im Yoga-Studio einem wildfremden Menschen anquatschen und sagen, pass mal auf, Und der war aber auch sehr, also der stand da und ging nicht mehr, ne, sagen wir es mal so. Der hat also darauf bestanden, dass ich das jetzt tue. Und ich habe es dann so ein bisschen, also ich wurde sehr unsicher und nervös. Hab gesagt, wie gehe ich damit um? Ich habe mich dann bei dem entschuldigt, habe gesagt, es tut mir leid. Aber und dann kam seine Stimme, und ich will nicht sagen, das hat er gesagt, sondern das, was ich wahrgenommen habe, das, was ich mir übersetzt hat, du kannst hier nicht die Tür aufmachen und mir sie dann wieder ins Gesicht schlagen. Na, so in etwa war die Botschaft dahinter, und dann bin ich also gesenkten Hauptes da raus aus dieser Yogastunde und hatte meine Lektion gelernt. Ne? Mhm. Klar, wenn wir uns aufmachen, dann erklären wir eine Bereitschaft. Das ist ja nicht so spielerisch, wie das passieren darf, aber es ist kein Spiel.
Ja.
Und da sind teilweise sehr dringende Geschichten, die losgeworden, die auch die Verstorbenen loswerden möchten, ne? Und die noch vielleicht hier in diesen Raum einfließen dürfen. Mhm. Aber es wäre einfach nicht adäquat gewesen, einen wildfremden Menschen anzuhauen und zu sagen, hör mal zu. Ja.
Ja, das stimmt. Also bei mir ist es so, dass ich für mich, also weil ich ja nicht so viel arbeite mit Klienten, dass ich ganz viel einfach in Meditation oder auch teilweise ich habe manche Nächte, wo ich den Eindruck habe, ich schlafe gar nicht. Und bin aber morgens nicht irgendwie müde oder so, sondern ich durchlebe eine ganze Nacht mit verschiedensten Wahrnehmungen, oft auch eben mit Bildern von Menschen und Gesichtern, ganz klarer, die ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wer das ist. Und ich weiß also, man braucht im Grunde, wenn jemand einen anspricht, im Grunde nur den Raum zu öffnen, sich selbst zu öffnen. Und ja, und es ist eigentlich immer ständig um uns herum sind diese Informationen, sage ich mal, die zu lesen sind. Und wenn man natürlich einen Adressaten hat, dann sind die entsprechend ja auch zuweisbar. Ne? Das, ansonsten sind das einfach, ja, dann hat man im Grunde ein großes Spielfeld immer bei sich, um irgendwie in die Wahrnehmung auch zu üben oder so, ne? Das auf jeden Fall. Ja.
Ja, das ist spannend. Du hast im Zuge deiner, also du hast so sehr klassische Ausbildungsmodule gemacht, ne, bei der Amara damals im Beyond College.
Genau.
Aber dabei ist es ja nicht geblieben. Du hast auch physische Reisen unternommen in diesem Kontext. Ich kann mich erinnern, dass eine gemeinsame Bekannte mir dann gesagt hat, wenn ich gefragt habe, wie geht's dem Frank denn? Was macht der? Ach, der ist gerade da oder da. Und mal war es Peru, mal war der Jakobsweg auch dabei?
Den wollte ich letzten Dezember machen, also von Mitte November bis Ende Dezember. Ich habe auch begonnen. Ich wollte den Jakobsweg eigentlich im Anschluss machen. Und zwar habe ich eine Wanderung gemacht von Faro in Portugal, in Südportugal. An der Küste entlang bis Lissabon bin ich gekommen und wollte eigentlich von Lissabon aus bis Porto und von Porto dann bis Santiago gehen. Aber mein Fahrgestell hat nicht mitgemacht. Also meine Füße waren, irgendwie war es nicht dran. Und ich habe dann die Reise einfach per Bus und Bahn fortgesetzt im Land. Und hab mir alles
aber das ist ja doch schon eine ganz schöne Strecke auch von Faro nach Lissabon, ne? Also
ja, klar, aber ich habe mir Zeit genommen und bin so am Tag irgendwie 20 Kilometer oder 22 Kilometer gewandert. Ja, aber es ging gar nicht.
Ja, und nee, ist ja auch...
Sagen, okay, da ist irgendetwas, stand da im Weg, keine Ahnung.
Ja. Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber
ja, ist für mich auch
man muss sich ja nicht quälen. Ne? Das bleibt ja eine Erfahrung. Aber ich würde gerne so ein bisschen über Peru noch mit dir reden, weil ich kenne da so wenig von dieser Reise, ne? So ganz paar Stichworte nur.
Ja.
Aber das klang sehr interessant. Vielleicht können wir da noch ein bisschen eintauchen.
Das war sehr interessant. Ich hatte diese Reise entschieden, weil ich über einen Bekannten gehört habe, der 6 Wochen im peruanischen Dschungel, also in der Nähe vom Amazonas ist das, in einem dortigen Camp mit Schamanen, also Ayahuasca-Zeremonien gemacht hat. Und das ist nicht nur eine Zeremonie gewesen, sondern gleichzeitig nennen das Dieta. Das heißt, du wirst auch entsprechend ernährt in der Zeit und hast dich entsprechend zu verhalten in der Zeit. Das heißt, Du hast keine Anbindung nach außen. Du bekommst ein gewürz- und salzfreies, meist vegetarisches Essen. Wenn nicht sogar vegan, doch es war vegan. Es gab nur an Ostern mal was. Und du lebst in einer Hütte isoliert. Eine Hütte, muss man sich vorstellen, ist ein Dach mit ja. Moskitonetz drumherum. Ne? Und du bist dann irgendwo im Dschungel. Da lebten dann zu der Zeit irgendwie 25 Leute in ihren eigenen Hütten, immer so in Rufweite, aber nicht in Sichtweite voneinander in diesem Wald. Und er hatte mir davon erzählt und daraufhin habe ich dann entschieden, dass ich das auch gerne mal machen möchte, weil ich diesen Ruf innerlich gespürt habe, da dorthin zu gehen. Ich hatte vorher schon mal ein, zwei Mal eine Erfahrung mit Ayahuasca gehabt und deswegen habe ich das dann gemacht. Und ich hatte mich eigentlich auch für eine sechswöchige, wie nennt man das, ein sechswöchiges Retreat angemeldet. Das wären dann insgesamt 16 Zeremonien mit Ayahuasca gewesen. Und das habe ich aber dann nach 3 Wochen beendet. Also auch aus einem inneren, körperlichen Wissen heraus. Was dabei sehr spannend war, war tatsächlich diese Isolierung. Man muss sich vorstellen, man hat so alle 2 Tage oder alle 3 Tage so eine Zeremonie. Und die spielt sich wie folgt ab. Das war ein riesengroßes, strohgedecktes Gebäude, was auch wiederum nur aus Pfeilern, aus Holzpfeilern und aus Moskitonetzen bestand und eben dieses riesige Dach. In der Mitte eine Feuerstelle und rundherum im Kreis liegen die Matten, auf denen man dann diese Zeremonie macht. Und das Spannende war halt einfach, dass dort 2 Schamanen, eine Frau und ein Mann dort waren, die dann die Ikarus-Gesänge während den Zeremonien gesungen haben. Also, und dabei habe ich festgestellt, wie sehr jemand, der sich eintunt in so eine Zeremonie, wie zum Beispiel der Schamane, wie sehr er mit seinem Gesang, was ja im Prinzip auch nur Frequenz ist, diese gesamte Gruppe führen kann oder auch, sage ich mal, wieder in Prozesse bringen kann und dann wieder in Ruhe bringen kann. So, das habe ich dort erlebt. Was für mich aber sehr herausfordernd war, war tatsächlich dieses Ayahuasca zu konsumieren. Gar nicht mal unbedingt die Prozesse, die danach waren, weil ich bei allen möglichen Dingen, die ich in meinem Leben gemacht habe, keine wirklich schlechten Erfahrungen gemacht habe. Ob das holotropes Atmen war oder, ja, also ich hatte noch nie wirklich eine sehr beängstigende Erfahrung, weswegen ich das mir auch zugetraut hatte. Aber rein körperlich war dieser Trank dann zu nehmen. Nach dem 3. Mal oder so habe ich dann zu dem Schamanen auch gesagt, es kann mir passieren, dass ich das nicht bei mir behalte, direkt, wenn ich es nur getrunken habe. Und dann sagt er, ja, das ist dann so. Und die reinen Zeremonien sind von der Erweiterung der Wahrnehmung sehr unterschiedlich. Also auch von jedem einzelnen Menschen sehr unterschiedlich wahrgenommen und sehr unterschiedlich empfunden. Und bei mir waren es oft sehr stark visuelle Bilder, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass da etwas dabei gewesen wäre, was mich und mein Leben oder etwas, sage ich mal, mir gezeigt hätte, wo ich besonders aufräumen kann oder wo dann besonders viel passiert war. Ich kann mich nur an eine Situation in einer Zeremonie erinnern, die ganz witzig war. Es tauchten also so, ich beschreibe die immer so wie beim chinesischen Festen, diese Drachen, die von mehreren Personen dann dargestellt werden, so mit so ganz langen Schwänzen und Körpern und dann diese bunten, großen Fratzen, die dann dargestellt sind. Solche Wesen tauchten in meiner Vision auf und ich habe erst überlegt, was wollen die? Die wollten irgendwie schauerlich wirken. Und ich bin dann, ich hatte diese Eingebung und habe gesagt, du musst auslachen. Das sind deine eigenen Ängste, die du dir erschaffen hast. Also so war es auch. Ich habe dann angefangen zu lachen und ich weiß, dass ich mindestens 1 Stunde nur gelacht habe. Und die sind eins nach dem anderen sind die weggeploppt. Also die hatten keine Energie. In dem Moment, wo ich sie nicht gefüttert habe, waren sie quasi verschwunden oder haben sich in Luft aufgelöst. Und das war so eine Geschichte. Aber was ich an diesem dreiwöchigen Retreat viel intensiver empfunden habe, waren diese Zeiten, die ich alleine in meiner Hütte war. Du bist da wirklich den ganzen Tag über allein. Und ich habe dann sehr viel meditiert. Ich habe sehr viel mit Atemtechniken gearbeitet. Und ich habe dann nach einiger Zeit festgestellt, ich kann mit dem Bewusstsein einfach reisen. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel, ich hatte die Idee, wie wäre es, wenn du einmal auf dem Mount Everest wärst? Und ich habe tatsächlich diese Wahrnehmung gehabt, ich bin dort, ich kann mir das anschauen, ich kann mir die Berge rundherum anschauen. Ich habe solche Reisen da unternommen und ich war eigentlich voller Freude, in dieser Hütte alleine zu sein, wirklich mir diese Zeit nehmen zu können und auch diesen Fokus halten zu können. Mein oder das, was ich wirklich bin, und das ist ja Bewusstsein, in einigen neuen Qualitäten zu erleben. Und ich weiß gar nicht, wie ich das genau auf den Punkt bringen kann. Es war, sich selbst wirklich zu erfahren. Und das, was man wirklich ist, das hatte mit dem Frank Baumann, mit dem, was ich sonst für Rollen spiele im Leben, gar nichts zu tun. Es war, ich war zeitlos. Ich hätte nicht sagen können, wie alt bin ich jetzt und, sondern es war so eine Rückbesinnung auf das, was ich wirklich bin. Und das ist mir bis heute erhalten geblieben. Das muss ich sagen, das ist ein großartiges Geschenk. Einfach aus so einem Bewusstsein heraus zu leben, immer wieder auch die Situationen, die ich natürlich im Alltag erlebe, da kommt mir sehr schnell, komme ich in diese Wahrnehmung, so dass ich das beobachten kann, dass ich mich selbst beobachten kann. Und oftmals, du kennst, ich bin Humorist und Komödiant, also ich kann schon sehr oft sehr viel schmunzeln über das, was in meinem Leben so stattfindet und was ich mir selber da mehr oder weniger ins Leben rufe. Also ja, das kann ich sagen, das war bei diesem Retreat sehr, sehr wertvoll für mich mit nach Hause zu nehmen. Gar nicht mal die Substanz und die Auswirkungen, die das hatte. Also kann ich eher sagen, die haben mich körperlich gechallenged, aber alles andere drumherum war für mich sehr, sehr wichtig und sehr wesentlich. Ja.
Ja, super interessant. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Hast du eine Ahnung, wie sich dein Weg jetzt für dich weiterentwickeln wird? Du bist immer noch Tischler, gleichzeitig tun sich die Wahrnehmungen auf, die medialen Fähigkeiten schulst du ja auch, ne, in deiner Praxis und hast du das Gefühl, da geht nochmal eine richtige Tür auf, die oder du wirst dich da nochmal gar komplett auch hergeben, sage ich mal, in diese Dienstleistung der medialen Arbeit oder bist du eher so jemand, sagt, oh, ich schau mal.
Ich sag mal so, ich sehe die Aufgabe heute ganzheitlicher, die sich mir stellt. Also da geht es auch gar nicht darum, ist das jetzt ein Jenseitskontakt, ist das ein Channeling, ist das ein Kartenlegen, ist das, ich weiß nicht was. Letztlich ist alles das, was wir medial machen, für mich, ich kann immer nur für mich sprechen.
Ja.
Meine Erfahrung damit und das, was ich, ja, welche Räume ich für mich öffnen durfte oder mir erlaubt habe zu öffnen, sagen wir mal so, ist die bessere Formulierung. Ist es so, es geht alles darum, dass man genauer Frequenzen, die man, also Frequenzen nehmen wir über den Körper ständig auf oder der Körper ist ständig in Resonanz mit Frequenz. Egal, ob das jetzt von einem Hologramm ist, was hier ein Leben gelebt hat. Für mich ist das sowieso, dass das Jenseits, was immer so gesagt wird, ist hier, das ist parallel. Nur wir können es in unserem Tagesbewusstsein nicht sehen und nicht, sage ich mal, sinnhaft wahrnehmen, weil wir einfach nicht diese Frequenzangleichung haben in dem Moment oder eine gewisse Frequenzangleichung in diese Sphäre, in diese Frequenzbereiche. Aber sie sind alle hier. Das ist für mich heute ein unumstößliches Ding. Also alles ist gleichzeitig hier in diesem Moment. Und das Interessante für mich, wenn ich so in die Wahrnehmung gehe, was könnte ich der Welt noch geben oder nicht noch, sondern außer Möbeln vielleicht und dann wäre das im Idealfall etwas, wo ich Menschen begleiten kann, vielleicht in Unternehmen, vielleicht auch in Handwerksunternehmen, vielleicht auch in privaten und persönlichen Belangen. Aber für mich bedeutet es immer, dass für mich wäre die Arbeit dann gut, wenn ich die auf vielen verschiedenen Ebenen tun dürfte, wenn ich dafür angesprochen würde. Und ich habe noch kein Profil, was das ist. Also ich kann sicherlich mit einigen Dingen, die ich hier in diesem Leben erfahren habe, aufwarten. Ich kann aber auch eben mit einer großartigen Wahrnehmung, die ich jetzt erstmal für mich hauptsächlich sehr nutzen darf, aufwarten. Und für mich wäre es im Idealfall, wenn das etwas wäre, wo ich Menschen also wirklich begleiten. Also ich sehe das auch nie anders als begleiten. Und selbst wenn es Heilungsarbeit ist, dann ist es im Grunde ein begleitendes Halten eines Raumes, in dem Heilung möglich ist. Was anderes ist es nicht, denn der Mensch oder das Wesen oder das Bewusstsein oder das inkarnierte Bewusstsein heilt immer selbst. Es heilt niemand anderes für jemanden. Und es geht höchstens, dass man diesen Raum hält, quasi diesen Raum hält, der es ermöglicht, dass höhere Frequenzen einfließen dürfen. Und das ist auch das, was ich bei Menschen erlebe, dass sie oft in den Sitzungen, die wir hatten, halt festgestellt haben, dass sich ganz viele, ich sag mal so, Energieknubbel im Körper einfach erstmal ausweiten können und in die Weite gehen können. Das heißt, dass so bestimmte Herde einfach sich entknoten können und dass da eine gewisse, ich würde sagen, ein gewisser Frieden einkehren kann. Und dass dann wieder auch andere Frequenzen fließen können, die Heilung möglich machen. Aber das ist von dem Menschen immer selbst induziert. Das ist von dem Menschen immer selbst in seiner Intention herbeigerufen worden, wenn er diese Intention dann hat. Und oftmals habe ich festgestellt, bei vielen Healings, die ich gemacht habe, dass das für die Menschen in dem Moment oder für die nächste Woche gut war. Und dann gehen sie wieder in die gleiche Gedankenstruktur, Gefühlsstruktur gleichermaßen wieder rein und stecken dann wieder in demselben Muster. Und für mich ist das ein Frequenzmuster, was da wahrnehmbar ist,
ja,
dem halt eine Krankheit sich manifestiert. Und ich halte es für absolut unabdingbar, dass das ein ganzheitlicher Prozess ist von Begleitung und der ganz viele verschiedene Ebenen hat, die angesprochen werden dürfen und wo den Menschen quasi auch auf verschiedenen Ebenen das Wissen vermittelt wird, nicht nur körperlich, nicht nur spirituell, sondern wo einfach auch das Wissen rein gedanklich, theoretisch da sein muss, um sich neu auszurichten. Was tue ich mir mit bestimmten Gedanken und Gefühlszuständen eigentlich selbst an? Oder wo bin ich nicht authentisch? Oftmals ist der Auslöser für Krankheiten, dass jemand über eine lange Zeit nicht wirklich authentisch leben konnte, sich nicht erlaubt hat und vielleicht auch Angst davor hat. Und Ängste sind sowieso ein Riesenthema. Dass jeder, der sich mit dem, sag ich mal, mit den anderen Frequenzebenen beschäftigt, wie zum Beispiel, ich sag mal in Anführungsstrichen, Jenseitskontakte, weiß, dass es keinen Tod gibt. Und für mich ist der Tod oder das Nicht-mehr-Existieren die Grundlage aller Ängste hauptsächlich. Oder ist einfach. Für mich ist das meiner Wahrnehmung nach ist das so. Und alle Ängste münden irgendwo da rein. Und je angstfreier ein Mensch leben kann, umso gesünder wird er leben, umso freier, umso freudvoller, umso friedvoller auch. Also, und das ist ganz viele Stresssituationen oder auch Streits, die ich in meinem Leben erlebt habe, entstanden aus tiefsten Ängsten heraus. Und ich würde das sogar über Völker übergreifend sagen, dass das aus Ängsten heraus werden Kriege geführt.
Ja.
Und letztlich sind wir ja, das ist ja das Verrückte, wir sind auf einem Raum, wir sind im Grunde auf einem Planeten. Wir haben nur das, wir haben nur uns, wir können nur diese Erfahrung machen. Und es ist verrückt, dass wir Angst voreinander haben oder dass aus Ängsten heraus, keine Ahnung, diese ganzen Konflikte entstehen. Und also für mich wäre das ein Bild, was ich in Zukunft tun möchte, ein sehr ganzheitlicher Ansatz und dann eben auch auf alle Bereiche anwendbar, weil die Wahrnehmung stoppt nicht beim Jenseitskontakt oder bei einem Healing oder bei einem Channeling. Ja.
Ja, vielen Dank für das Teilen deiner Gedanken, deiner Erfahrungen. Ich bin sehr gespannt, wo der Weg dich hinführt. Wir haben natürlich deine Kontaktinfo hier verlinkt, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte. Es gibt unterschiedliche Kanäle. Mhm. Auf jeden Fall ja, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. War sehr bereichernd.
Danke dir. Es war eine reine Freude.
Ja, wir sehen uns hoffentlich wieder.
Ich hoffe auch bald, ja.
Tschüss, ja. Mein Lieber.
Lieber Oliver, Dankeschön. Tschüss.